Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen, präsentiert von der WTG-Gruppe mit Host Kevin Gavin.
Hallo liebe Löwenfans, willkommen zu Folge 76 des Löwenfunks, dem Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen. Heute haben wir mal wieder einen externen Gast und zwar einen ganz besonderen, hoher Besuch im Trainingszentrum der Löwen. Ich sag hallo zum Junioren-Bundestrainer Martin Heuberger.
Ja, hallo.
Der Anlass für diese Aufnahme, er könnte ja kein schönerer sein. In knapp 6 Wochen, am 20. Juni, um genau zu sein, startet die U21-WM, wird ausgetragen in Deutschland und Griechenland. Eine halbe Heim-WM also. Und es werden natürlich auch einige Junglöwen mit am Start sein. Darüber und viele weitere spannende Themen, da sprechen wir jetzt mit Martin Heuberger drüber. Starten aber wie immer mit Löwen live.
Löwen aktuell.
An dieser Stelle sprechen wir normalerweise über die aktuelle Löwenlage. Das wollen wir auch in dieser Sonderfolge zumindest kurz machen, denn ich gehe mal davon aus, dass sich der Junioren-Bundestrainer natürlich auch die Handball-Bundesliga anschaut.
Ja, logischerweise, klar.
Ja, bei den Löwen könnte es in der Liga besser laufen. Hast du als Außenstehender eine Idee, woran das liegen könnte? Im Pokal top, in der Liga jetzt nicht so top.
Ja, also zuallererst möchte ich mich mal bedanken für die Einladung zu dem Löwen-Podcast. Ne, freut mich, dass ich hier sein kann und mit dir ein bisschen plaudern darf. Ich glaube, es wird ein lustiger, hoffentlich amüsanter und für die Zuhörer auch interessanter Nachmittag.
Dafür haben wir dich eingeladen.
Sehr gut. Ne, mit den Löwen, klar. Also man darf nicht vergessen, letzte Saison ging es ja schon ein bisschen bergab nach den ja wirklich sehr erfolgreichen Jahren. Und dass man nicht immer auf der Erfolgswelle schwimmen kann, ist, glaube ich, ganz normal. Und ich glaube, jetzt durch den Trainerwechsel mit Sebastian Hinze, da hat sich einiges verändert und bewegt in die richtige Richtung. Klar, in der Liga war es jetzt zuletzt nicht ganz so gut. Und vor dem Final Four hat man ja auch 4 Niederlagen einstecken müssen. Aber was dann die Mannschaft in Köln gezeigt hat, das war wirklich phänomenal. Also war nicht zu erwarten in der Form, muss ich sagen. Und sie haben sich selbst belohnt für dieses Engagement mit dem Titelgewinn.
Wie sehr hat dich das überrascht, dass die Löwen da tatsächlich mit dem Pokal aus der Arena marschieren?
Also ich muss offen gestehen, auch mein Titelkandidat waren sie nicht. Aber ich glaube, die Löwen hatten die wenigsten auf dem Zettel nach, wie gesagt, der schlechteren Spiele in der Bundesliga. Viele haben da schon auf Magdeburg getippt und dass die Löwen da so phänomenal das gemacht haben, das war schon verwunderlich. Und man sieht aber, ja, Kopf spielt eine riesen Rolle im Sport und da haben die Löwen gezeigt, dass man da schon trennen kann, Liga-Alltag und dann so ein besonderes Highlight, wenn man sowas spielen darf, dass es nochmal ganz andere Motivation darstellt für die Jungs und das haben sie wirklich hervorragend gemacht.
Ja, Juri Knorr war gerade einmal ganz kurz, ihr habt euch kurz begrüßt, klar, ihr kennt euch natürlich auch schon ein paar Jährchen. Psychologie wird immer wichtiger im Handball, habe ich das Gefühl. Die Löwen haben ja jetzt auch eine Mentaltrainerin jetzt auch schon einige Zeit. War das so ein bisschen, hätte man da eine Doktorarbeit drüber schreiben können, über die Psychologiesituation? Flensburg 21 Siege, glaube ich, am Stück. Löwen 4 Niederlagen am Stück. Und dann dieses Endergebnis?
Ja, also in der Tat war das in Köln, was da im Vorfeld alles passiert war, schon sehr verwunderlich und für einen Psychologe wirklich, glaube ich, ein optimales Betätigungsfeld, sich da mal auszutoben und zu analysieren, woran sowas liegt. Von daher spannende Geschichte. Aber du hast angesprochen, Psychologie im Sport, das wird immer wichtiger. Und ich finde, es ist genauso ein Bestandteil mittlerweile wie Athletiktraining, fast genauso wichtig. Weil wenn der Kopf nicht stimmt, dann können die Spiele nachher auch nicht rundlaufen.
Ja, Juri ist da ja auch sehr hinterher. Das wissen wir ja auch schon aus seinem Podcast. Er macht sich da viele Gedanken drüber. Das kann zu einem riesen Vorteil sein, auch bei einem eigenen Spieler. Wir hoffen jedenfalls, dass wir das Blatt nochmal wieder wenden können. Jetzt gerade muss man ja auch so ehrlich sein, wir hatten 4 Niederlagen am Stück. Dass wir jetzt gerade bei 6 Niederlagen am Stück stehen, ist ja auch ein bisschen dem Spielplan geschuldet, weil in Berlin und zu Hause gegen Kiel gab es jetzt nicht so viele, die, glaube ich, damit gerechnet haben, dass da auf jeden Fall Punkte bei rumspringen. Das Spiel gegen Kiel fand ich gut von unserer Mannschaft, das war völlig in Ordnung. Jetzt kommt am kommenden Sonntag zum Muttertag der SC Magdeburg zum Topspiel. Der Hinweis sei kurz erlaubt, es gibt nur noch ganz, ganz wenige Restkarten. Wenn ihr dabei sein wollt, dann solltet ihr euch definitiv ein Ticket sichern. Wird wieder eine Mega-Stimmung, da können sich die Löwen in der letzten Zeit sehr drauf verlassen. Glaubst du, da ist was drin?
Ja, also ich glaube, die Richtung, die die Löwen jetzt wieder haben, stimmt. Mit dem Pokalsieg im Rücken, auch gegen Magdeburg eben, sollte schon was drin sein. Klar, vielleicht waren sie bei den Füchsen Berlin noch ein bisschen im Regenerationsmodus aus Köln.
Das hast du schön gesagt.
Da war vielleicht der Kopf nicht so ganz dabei, aber man hat gesehen, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Wenn sie fit sind gegen Kiel, war es ein tolles Spiel. Ich habe das im Fernsehen verfolgt. Da waren sie knapp dran, sage ich mal, haben es wirklich sehr gut gemacht. Und warum sollte ihnen jetzt nicht gegen Magdeburg eine Überraschung gelingen?
Also das, die Formulierung fand ich jetzt ganz stark. Weil ich glaube, dass, okay, sonntags haben wir den Pokal geholt. Ich glaube, vor eine Mittwochs Woche, ja, war hier, konnte, glaube ich, keiner gerade ausgucken. Da musste man auch kein Geheimnis draus machen. Dazu kam ja auch noch, dass in Berlin auch noch mit Kohli und Ole Forstel-Scheffert auch brutal wichtige Schützen, auch vor allen Dingen defensiv gefehlt haben. Schauen wir mal auf die Liga im Allgemeinen. Für einen Junioren-Bundestrainer muss es ja genial sein, so viele Talente im Einsatz zu sehen, auch in der Liga, Spieltag für Spieltag, oder?
Ja, also das ist schon was Besonderes, wie sich die jungen Spieler mittlerweile in der ersten Liga etablieren oder auch in der zweiten Liga haben sie ja schon viele Einsatzzeiten. Und gerade bei diesem Doppeljahrgang, mit dem wir jetzt auch die Weltmeisterschaft bestreiten, sind wirklich schon viele Spieler unterwegs. Ich denke es an David Späth, wenn man jetzt schon auf die Rhein-Neckar-Löwen blickt. Was er da in Köln dann in der entscheidenden Phase dann abgeliefert hat, das war schon phänomenal, also eigentlich nicht zu erwarten, nachdem er ja am Samstag keine Einsatzzeit hatte und dann, wie gesagt, in der Crunch-Time kam und den entscheidenden 7 Meter hielt, damit es überhaupt in die Verlängerung ging. Und dann aber auch andere Spieler, ich denke an Renas Uszins oder Justus Fischer bei Hannover, die Leistungsträger dort in ihren Mannschaften sind. Also gibt es viele gute Beispiele, Tim Freihöfer, spielt ab und an 60 Minuten bei den Füchsen Berlin und macht da wirklich eine großartige Rolle. Nils Lichtlein hat Spielanteile bei den Füchsen. Und das sind ja auch nicht Mannschaften, die jetzt um die goldene Ananas spielen, sondern da geht es Spiel für Spiel um was. Die wollen alle Meister werden. Und da ist schon mächtig Druck im Kessel, glaube ich. Und die Jungs schlagen sich da wirklich mit Bravour.
Absolut, das war ja nicht immer so, muss man ja auch ehrlich sein. Wenn man zum Beispiel an die Zeiten von Heiner Brandt als Bundestrainer zurückdenkt, auch an deine Zeit als Bundestrainer der A-Mannschaft, da war es mit den Talenten und vor allen Dingen mit dem Vertrauen in die Talente für den Bundesliga-Alltag ja nicht so weit her. Was hat sich verändert?
Also schlussendlich geht es um Leistung und da zählt nicht das Alter, sondern wirklich, was die Jungs auf die Platte bringen. Und da muss ich jetzt eben sagen, sind das schon hervorragende oder herausragende Talente, die wir derzeit haben. Ich bin gespannt jetzt in der Zukunft auf den nächsten Doppeljahrgang 2004 und 2005, was da sich an Potenzial dann in der ersten Liga tummelt, ob das wieder ähnlich werden kann. Aber das ist schon ein außergewöhnlicher Jahrgang, der schon für das Alter sehr reif ist.
Haben wir da so ein kleines Luxusproblem bei der U21, also nahezu zu viele gute Spieler?
Also wir sind in der Breite in der Tat wirklich sehr gut aufgestellt und da bin ich eigentlich froh drum, dass ich als Trainer schlussendlich dann die Qual der Wahl habe, wen ich aufstellen darf. Und ich bin gespannt, wer schlussendlich dann auch tatsächlich im WM-Kader sein wird, weil momentan hat uns leider das Verletzungspech ein bisschen eingeholt. Renas Uszins hat Adduktorenprobleme, Max Benecke hat sich am Sprunggelenk verletzt, Moritz Hauder an der Schulter. Und von daher hoffe ich, dass die alle wieder fit sind zur WM und dann ich, wie gesagt, diese schwierige Entscheidung treffen muss, wer in diesem 16er Kader steht.
Das ist ja so ein bisschen die andere Seite der Medaille, ne? Klar, wenn die viel in der Bundesliga spielen, ist das Verletzungsrisiko natürlich deutlich höher, als wenn die jungen Kerls dann früher vielleicht irgendwo in der dritten Liga gespielt haben oder in der Jugend Bundesliga gespielt haben. Wir wünschen natürlich gute Besserung an all die es da jetzt zuletzt erwischt hat. Wir haben uns ja auch in Deutschland einige Spiele anschauen können, live. Ist ja eine super Idee oder ein super Ding, auch vom DHB, dass jetzt viele so Doppelspieltage stattgefunden haben. Ihr durftet in Berlin in der Max-Schmeling-Halle mit auflaufen, in Hamburg mit auflaufen. Hamburg fand ich krass, da war ich selber ja auch als Hallensprecher mit vor Ort. Wie ihr diese dänische U21 auseinandernehmt. Und das war ja auch schon das zweite Mal, donnerstags davor auch schon. Dänemark hat ja in der, was die A-Nationalmannschaft angeht, ja, gefühlt könnte da die C-Mannschaft noch eine Medaille holen bei der WM. Steht uns sowas auch vielleicht bevor, weil wir einfach gerade in diesem nachrückenden Jahrgang so breit und stark besetzt sind.
Ja, also was die Dänen momentan abliefern, das ist schon wirklich außergewöhnlich, würde ich fast sagen. Die haben wirklich alle Positionen doppelt und dreifach gut besetzt und könnten in der Tat mit der B-Mannschaft auch bei einer WM wahrscheinlich um die Medaille mitspielen. Also es ist schon einzigartig. Klar arbeiten wir natürlich auch daran und da muss ich sagen, machen die Bundesligisten in den letzten Jahren wirklich sehr gute Arbeit durch die Leistungszentren. Sehr viel mehr professionell wird da gearbeitet und die Jungs werden einfach besser ausgebildet. Sie sind athletisch schon besser ausgebildet, als es noch vor 10, 15 Jahren der Fall war. Und von daher hoffe ich, dass wir auch in der Breite sehr viele Bundesligaspieler entwickeln natürlich und dann natürlich auch für unsere Nationalmannschaft.
Wie läuft denn da eigentlich die Abstimmung so mit dir und Alfred als Bundestrainer der A-Nationalmannschaft? Alfred hat zuletzt viele Juniorenspieler nominiert, die dir dann ja quasi fehlen. Wobei Beispiel David Späth und Philipp Ahuansu. Oder wie förderlich ist es, dass die dann auch bei den Großen schon mit dabei sind und dann ja aber bei dir spielen?
Ja, also ich finde es ganz wichtig, wenn einer das Potenzial hat, in Zukunft Nationalspieler zu sein, dass man ihn frühzeitig schon an diese Mannschaft gewöhnt, dass er dabei ist, dass er die Abläufe kennenlernt, den Trainer kennenlernt, die Mannschaft, seine Mannschaftskameraden dann auch kennenlernt und sich schon frühzeitig an das Spielsystem gewöhnt, weil das war in der Vergangenheit ja dann immer so, dass so nach dem Juniorendasein ein Bruch da war, die Jungs 3, 4 Jahre von der Bildfläche international, also bei Nationalmannschaften verschwunden waren und dann der ein oder andere vielleicht erst mit 5, 26 wieder in das Rampenlicht durch Bundesliga-Leistungen gekommen ist. Und von daher wollen wir jetzt schauen, dass dieser Übergang etwas nahtloser funktioniert. Deshalb tausche ich mich mit Alfred regelmäßig aus. Alfred hat auch schon unsere Lehrgangsmaßnahme besucht. Und da gibt es schon einen regen Austausch, auch mit Erik Wuttke, mit unseren ganzen Nachwuchstrainern, mit unserem Chef Jochen Bebler. Sind wir da regelmäßig im Austausch. Unser Elite-Mentor Martin Strobel spricht da ein gewaltiges Wort mit und betreut auch speziell nochmal die Elite-Spieler des DHB. Also da ist schon jede Menge passiert, genauso beim DHB als auch in der Bundesliga.
Das ist ja auch wichtig, dass man das Ziel am Horizont sehen kann, oder? Also wenn der Alfred dann mal bei so einer Maßnahme dabei ist und dann man hat das Gefühl, okay, der guckt auch drauf, wer ist denn alles mit dabei? Das ist ja auch sehr förderlich, oder nicht?
Ja klar, das primäre Ziel ist eben, die Spieler halt zu Bundesligaspielen oder halt zu Nationalspielern zu entwickeln. Da ist der sportliche Erfolg zweitrangig. Klar ist natürlich schön, wenn man bei so einer Heim-WM spielen möchte, möchte man natürlich auch um die Medaillen spielen. Aber unser primäres Ziel gilt natürlich schon der besten Mannschaft, also sprich der A-Nationalmannschaft, dass wir die Spieler dahingehend entwickeln. Und da wird alles andere untergeordnet.
Aber ich glaube, man muss kein Prophet sein, wenn man sagt, Top-Favorit bei dieser U21-Weltmeisterschaft wird Deutschland sein.
Das mag sein, das sollen vielleicht andere beurteilen. Ich selber sehe schon, dass wir in der Breite sehr gut aufgestellt sind, auch sehr gute Einzelspieler haben. Daher rührt ja auch dieser Mannschaftserfolg, den wir jetzt im letzten halben Jahr insbesondere hatten. Aber ich sage auch, die Konkurrenz schläft nicht. Also wenn man sieht, Portugal, wenn da die beiden Costa-Brüder kommen von Lissabon, die ja letztes Jahr Magdeburg das Leben schwer gemacht haben im Halbfinale. Oder wenn ich jetzt sehe, in Granollers zwei spanische Juniorenspieler, die Flensburg geschlagen haben. Rodriguez, der Kreisläufer der Junioren aus Spanien, der wechselt jetzt nach Barcelona. Sowas kommt ja auch nicht von ungefähr. Also da gibt es schon sehr viele Favoriten. Arnoldsen von den Dänen, der ja bei unseren Siegen im März gefehlt hat. Klar, man kann dagegen halten, bei uns haben auch Renas Uszins und Fischer nicht gespielt, aber trotzdem, wenn Arnoldsen bei den Dänen dabei ist, dann ist das schon nochmal eine andere Qualität. Und von daher gibt es mit Sicherheit 5, 6 Mannschaften, die sicherlich auch ernsthaft um diese Medaille mitspielen wollen.
Wenn mich nicht alles täuscht, hat Arnoldsen dann 2 Stunden später unsere A-Nationalmannschaft aus den Angeln geschossen.
Ja, er war sehr gut in seinem ersten A-Länderspiel, das er dann für Dänemark bestritten hat. War, glaube ich, sogar auch Haupttorschütze in diesem Spiel. Ja. Ich glaube, 8 oder 9 Toren, was er gemacht hat. Also das war schon phänomenal und das sind schon besondere Talente, die da heranreifen.
Da muss man ja auch mal so ein bisschen ehrlich sein. Nikola Jakobsen, logischerweise als unser Löwen-Ex-Trainer, sind da natürlich auch immer noch mal so ein paar Verbindungen da und kann ich ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte ihm gratuliert am Donnerstag zum Sieg gegen die deutsche Mannschaft. So macht man ja auch dann so sportlich fair und dann, der schrieb mir dann auch nur zurück, ja, das ist halt seine B-Mannschaft. So, das ist ein Wahnsinn und es ist wirklich, was Dänemark da auf die Beine stellt, ist unglaublich. Wirklich, kann eigentlich nur Vorbild sein für für alle anderen Länder. Aber wie man da hinkommen will, ist ja auch wieder die nächste Frage. Also die Franzosen bauen riesige Häuser, Hallen und sowas alles für ihre Nationalmannschaften. Das haben die denen, glaube ich, alles so gar nicht, oder?
Ja, aber da spielt vielleicht jetzt ist für uns sogar ein Nachteil, unser föderales System, glaube ich. Wir sind halt sehr großflächig über das ganze Bundesgebiet verteilt. Dänemark ist vielleicht ein kleineres Land und die haben nur 2-3 Standorte. Und haben, glaube ich, auch ganz andere Rahmenbedingungen über die Schule. Da sind die Hallen tagtäglich von morgens bis abends offen, wo die Kids Handball spielen können. Solche Dinge findet man bei uns in Deutschland leider nicht. Da wird die Halle geschlossen oder wenn, dann steht ein Hausmeister auf der Platte, wenn da mal ein Kind rein möchte. Und das ist schon alles recht schwierig bei uns. Trotzdem glaube ich, wie gesagt, schaffen wir es jetzt auch über unsere Leistungszentren. Und es werden ja auch immer mehr Leistungszentren, die professionell arbeiten, unsere Talente da jetzt wirklich gut auszubilden und dann eben an die Bundesliga und Nationalmannschaft ranzuführen.
Glaubst du, dass Deutschland sowas braucht wie diese, wie heißt es noch, La Maison du Handball? Also einfach so ein riesiges Zentrum, wo alles drin ist?
Ich glaube, mit den Rahmenbedingungen in Frankreich funktioniert das so, weil die haben ja ihre Spieler dann, also im Nachwuchsbereich, dort zentralisiert. Die sind von Montag bis Freitag in diesem Zentrum in Paris und gehen dann am Wochenende zu ihren Heimvereinen, spielen dort in ihrem Heimatverein. Ich glaube, sowas wäre bei uns nicht möglich, weil unsere Jungs sind halt an ihre Vereine frühzeitig gebunden, mit Verträgen etc. Und ich weiß nicht, ob sich die Bundesliga dazu bereit wäre, ihre Spieler auch schon im Jugenddasein unter der Woche abzugeben und nur dann eben am Wochenende in ihren Vereinen spielen zu lassen. Ein schwieriges Thema, aber die Franzosen zeigen, wie es funktionieren kann. Sie haben auch viel, viel mehr hauptamtliche Trainer, als wir das haben in Deutschland, wo halt wirklich professionell gearbeitet wird, die sich tagtäglich um die Jungs kümmern. Und da haben wir sicherlich noch Potenzial für die Zukunft.
Aber dafür haben wir in Deutschland ja wahrscheinlich dann mehr Vereine, die dann größere Strukturen haben. Also wenn ich jetzt mich umschaue, wir haben hier das Internat stehen, direkt, da können wir drauf gucken, hier aus dem Fenster. Ähnliches gibt es in Kiel, in Berlin, in Flensburg. Gibt es sowas dann in Frankreich gar nicht?
Doch, die Franzosen haben auch gewisse Zentren, aber sie versuchen halt, ihre besten Spieler zu zentralisieren. Das sind nicht nur eine Handvoll, sondern das sind schon viele Spieler, die dann in diesem La Maison in Paris sind und dort halt gezielt weiterentwickelt werden. Und diese Rahmenbedingungen hat man bei uns nicht, obwohl, wie du sagst, bei uns sehr viele Zentren in den letzten Jahren entstanden sind, wo sehr gut gearbeitet wird. Also ich finde unser System auch sehr gut.
Voll.
Und es ist halt für uns Trainer manchmal recht schwierig, mit allen Zentren dann zu kommunizieren. Ja. Aber dafür sind wir halt viel unterwegs und versuchen da eben den Kontakt zu halten, uns regelmäßig mit den Trainern in den Zentren auszutauschen, über Inhalte, über die einzelnen Spieler auch, wo Defizite und Stärken liegen, um dann halt die Spieler halt gezielt weiterentwickeln zu können.
Das ist ja ein brutaler Reisestress für die Jungs und Mädels dann da in Frankreich, wenn die da ständig zu den man müsste sich das mal in Deutschland vorstellen, was weiß ich, dann ist so ein Zentrum, wenn wir jetzt mal die Mitte nehmen, das wäre dann vielleicht in Köln oder Frankfurt oder sowas und dann müssten die dann fürs Wochenende mal eben wieder nach Flensburg oder nach Kiel, das ist ja Wahnsinn.
Ja, ist schon, glaube ich,
mit sehr viel Aufwand. Frankreich ist ja auch nicht gerade so klein.
Nee, Frankreich ist nicht klein. Ich glaube, das ist mit sehr viel Aufwand verbunden. Aber wenn einer das Ziel hat, Profi-Handballer zu werden und vielleicht auch eben Nationalspieler zu sein, dann nimmt er sowas gerne in Kauf. Dann kriegt er das in seinem Zeitmanagement irgendwo unter eine Decke und muss sich halt organisieren.
Sprechen wir gerne mal ganz kurz über unsere zwei, ich sag trotzdem noch uns, ich hoffe, das nimmt mir keiner übel, aber klar, Philipp Auhanso ist gerade nicht bei uns, aber ist ja Spieler der Rhein-Neckar-Löwen, ausgeliehen an GWD Minden. Wie siehst du die Entwicklung von Philipp und von David?
Ja, ich glaube, bei Philipp war es der richtige Schritt, dass er zu GWD Minden jetzt ausgeliehen worden ist. Für diese Saison, weil jetzt hier hat er halt sehr starke Konkurrenz bei den Rhein-Neckar-Löwen. Da wäre es wahrscheinlich recht schwierig geworden mit Spielanteilen, weil nur über Spiele schlussendlich können sich die Spieler dann auch entwickeln. Und von daher war es, glaube ich, der richtige Schritt. Und man sieht ja in Minden, als er dort angefangen hat, hat gleich in den ersten Spielen immer zwischen 5 und 10 Tore gemacht. Und er ist ein phänomenaler Angriffsspieler mit einer unglaublichen Fackel im Arm, finde ich. Ne? Und ich finde, er ist auf einem guten Weg und ich bin gespannt, wenn er nächste Saison zurückkommt. Ich hoffe, dass er da den arrivierten Spielern hier mächtig Druck macht und dann auch den Sprung hier bei den Löwen schafft. Er
muss halt defensiv deutlich zulegen.
Ja, aber auch da, muss ich sagen, hat er Fortschritte erzielt. Er spielt ja auch jetzt in Minden ab und an auf der Halbposition. Und das muss er jetzt halt lernen. Und da, wie gesagt, war die Zeit vielleicht in Minden ganz gut für ihn. Und bei David Späth auch ein sehr hohes oder großes Talent, den die Rhein-Neckar Löwen hier haben. Für ihn finde ich es halt ein bisschen schade, dass nochmal zwei gestandene Nationalspieler hier sind, dass David nicht immer die Spielanteile hat, die es vielleicht braucht. Aber wenn er gebraucht wurde, bisher hat er immer bewiesen, dass er das Potenzial hat. Und auch seine Entwicklung finde ich phänomenal.
Ja, die Situation, also wer da auch nochmal so ein bisschen in das Seelenleben von David Späth reinhören möchte, der kann das tun. Er war, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube, es war die vorletzte Folge vor Uwe D. Ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall seht ihr ja auf unserer Homepage den Ablauf chronologisch. David Späth war vor ein paar Wochen bei uns, vor Andi Schmid war er, ne? Ja, genau. Und es ist schon interessant, wie er das selber sieht, wie er das selber auch darstellt und was ich immer ganz witzig fand, war der Part, wo er dann mal erzählt hat, wie so das erste Zusammentreffen mit Andi Wolf war. Das ist natürlich ja, ganz anderer Typ Mensch einfach dann auch ist. Die Situation bei David ist natürlich auch deshalb spannend, auch hier bei den Rhein-Neckar Löwen, oder auch die Entscheidung der Löwen auch nachvollziehbarer dann durch die Verletzungshistorie. Nicht nur bei David, sondern natürlich auch bei Michael Appelgren. Niemand wusste wirklich, wie geht es da weiter. David kommt aus einem Kreuzbandriss, der ja auch zur absoluten Unzeit kam. Also völlig ärgerlich für den Jungen. Das hat er aber richtig gut weggesteckt, finde ich, oder?
Ja, also David ist sehr fleißig und ich bin froh, dass er schnell wieder geschafft hat, den Anschluss hier, auch in der Bundesliga. Und klar, seine Situation hier ist der Verletzungssituation eben von Appelgren insbesondere, glaube ich, geschuldet gewesen, dass man eben drei Torhüter jetzt auf diesem hohen Niveau hat. Und ich hoffe aber, dass es ja irgendwann auch David nochmal ein Stückchen weiterbringt, dass er noch mehr Spielanteile bekommt. Aber ich denke, mit Sebel Hinze hat er da einen wirklich guten Trainer, der ihn behutsam aufbaut und versucht dann eben hier ranzuführen. Und dann glaube ich schon, dass David auch in der Lage sein wird, nächste Saison sich noch mehr Spielanteile zu holen und dann irgendwann auch den Schritt in die A-Mannschaft schafft.
Nächstes Jahr haben wir ja auch 14 Pflichtspiele mehr. Das ist ja, das können wir ja jetzt schon vor Ende der Saison mit Freude verkünden, dass das so sein wird. Insgesamt, also dazu kommen noch Leon Zacharias und Robert Timmermeister, wenn wir mal bei den Junglöwen bleiben. Mats Grupe und Elias Scholtes sind mittlerweile bei den Eulen bzw. beim BHC. Aber grundsätzlich über den Output der Junglöwen kannst du dich nicht beschweren, oder?
Nein, es ist wirklich sehr gut, was hier an diesem Leistungszentrum, an diesem Stützpunkt hier geleistet worden ist die letzten Jahre. Man muss ja nur nachdenken, letztes Jahr waren die B-Jugend und die A-Jugend deutscher Meister. Sowas kommt ja nicht von ungefähr und da ist schon sehr gute Ausbildung betrieben worden und es gibt sehr viele Talente hier bei den Rhein-Neckar Löwen, die den Sprung schaffen können. Und ich finde es gut, dass aber die Löwen da nicht so, ja, oder auch selbstlos sind und sagen, ja, ihr dürft auch mal zu einem anderen Verein euch weiterentwickeln und kommt dann wieder zurück, vielleicht als gestandene Spieler, so wie man es jetzt mit Philipp gemacht hat. Oder auch mit Leon Zacharias, der in Friesenheim spielt. Mats Grube wurde ausgeliehen nach Friesenheim in die zweite Liga. Ich glaube, das ist alles schon mit Bedacht und wirklich gut strukturiert auch passiert. Und auch sehr viel Sinn dahinter, dass man ja in der Breite nachher auch hier bei den Löwen vielleicht nochmal ein ganz anderes Potenzial mit Eigengewächsen hat, die dann für die Löwen auflaufen werden.
Merkst du so ein bisschen, wo die Spieler herkommen? Also jeder hat ja so seine Philosophie, jeder Verein hat vielleicht auch eine andere Philosophie. Merkst du so an der Spielweise so ein bisschen, oh, okay, das ist eher ein Berliner, das ist eher einer von den Rhein-Neckar-Löwen. Gibt's da so kleine, aber feine Unterschiede?
Nein, das kann man so eigentlich nicht sagen. Ich denke, wir versuchen ja auch, unser Spielsystem an die Stärken unserer Spieler, die wir zur Verfügung haben, dann anzupassen. Von daher muss sich dann jeder so einbringen, wie er es halt am besten kann. Und dann versuchen wir, unsere Spielphilosophie zu entwickeln. Also jetzt da typisch Rhein-Neckar Löwen oder typisch Berlin oder Magdeburg, das sehe ich nicht unbedingt.
Ja, wir sind auf jeden Fall unfassbar stolz auf unsere jungen Löwen. Letztes Jahr ultimative Meisterschaft, kann man ja sagen, weil du hast gesagt A-Jugend, B-Jugend, aber auch unsere zweite Mannschaft ist ja in der dritten Liga Meister geworden. Also alles das, was Meister werden konnte, ist Meister geworden. Absoluter Wahnsinn. Dieses Jahr hoffen wir natürlich auch auf den großen Wurf. Allerdings hat unsere U19 ja jetzt erstmal mit 4 in Kiel verloren. Das wird nochmal ein hartes Stück Arbeit hier zu Hause. ihr lieben Löwenfans, ich brauch's eigentlich nicht sagen, weil hier brennt immer die Hütte, wenn Heimspiele sind, wenn auch unsere Jugend spielt. Aber trotzdem, schaut einfach mal vorbei, wenn es jetzt gegen Kiel geht, ist glaube ich sogar ein Doppelspieltag. B-Jugend und A-Jugend spielen meines Wissens nach direkt hintereinander weg an einem Tag. Genau so ist es in Östringen, genau, in der Stadthalle in Östringen. Das wird heiß, da solltet ihr auf jeden Fall, wenn ihr Zeit habt, vorbeischauen. Der Rüdiger, weil er ein immer sehr, sehr vorbereiteter Podcast-Leiter ist und Pressesprecher ist, wird mir auch gleich ein Datum zurufen.
Nächsten Samstag.
Was ist denn das für ein Datum? 13. Ein Tag vor unserem Magdeburg-Spiel. So. Und so, wenn der Moderator nicht vorbereitet ist, muss jemand im Raum sein, der es ist. Wir wechseln ein wenig die Perspektive und auch die Kategorie und gehen zu Löwen privat.
Löwen privat.
Ja, eigentlich müsste es ja heißen Bundestrainer privat, aber da sind wir jetzt heute mal nicht so kleinlich. Martin, du kommst aus einer echten Handballhochburg.
Ja, kann man schon so sagen. Ich komme aus Schutterwald. Das hat Handballtradition, aber ja, leider ist diese Tradition mittlerweile ja zusammengebrochen dort. Es wird leider nur noch Amateurhandball gespielt, wobei jetzt unsere Damenmannschaft in die dritte Liga aufgestiegen ist.
Das habe ich sogar gesehen. Und dann habe ich es erst nicht richtig deuten können, weil sie nämlich nur die Fans gezeigt haben, mit dritte Liga, wir sind dabei oder sowas. Und dann dachte ich, die Männer wären wieder in der dritten Liga. Aber nee, es waren dann die Frauen. Also ist ja auch ein sehr, sehr schöner Erfolg für den
ja,
Verein.
Ja, also im Verein, also auch die Männer sind aufgestiegen. Die spielen jetzt wieder Baden-Württemberg-Oberliga. Also ist auch ein guter Erfolg mit sehr vielen jungen einheimischen Spielern und da haben sie wirklich gute Arbeit gemacht. Aber so insgesamt, wenn man es vergleicht mit früher Bundesliga-Zeiten, war das schon die Roten Teufel der Ortenau. Das war schon eine Marke, das hat man gekannt und ja, das ist mittlerweile halt leider nicht mehr so.
Haben wir auch Olli Rogge zu verdanken, oder? Also wir haben dem TuS Schutterwald Olli Rogge zu verdanken, so wollte ich sagen.
Ja, das ist richtig. Er ist über Umwege dann. Er war ja in Schutterwald, ist dort ausgebildet worden, hat bei uns dann in der Bundesliga gespielt und ist dann nach Göppingen, glaube ich, gewechselt und irgendwann dann bei den Löwen gelandet.
Mhm. Das heißt, du warst dann auch schon sehr, sehr frühzeitig mit dem TuS Schutterwald verbunden.
Ja, das ist mein Heimatverein und ich bin seit meiner Kindheit dort. Ich bin mit 8 Jahren zum Handball gekommen, bin da mit einem Schulkollegen, mit meinem Nachbarn, bin ich da zum ersten Mal zum Training gegangen und dann hat mich gleich diese Sportart infiziert. Ich habe dann, bin dort groß geworden, habe Jugendspiele gemacht, war mal Torwart zuerst in meiner Anfangskarriere, bin dann irgendwann zum Feldspieler geworden, dann Bundesliga gespielt, Spielertrainer, Trainer. Und das alles nur in einem Verein in Schutterwald.
Und hast du heute noch einen Posten dort? Bist du irgendwie auch öfter noch da?
Ja, ich hatte bis zuletzt jetzt auch noch die A-Jugend mittrainiert. Wenn ich Zeit hatte und zu Hause war, bin ich dann ab und zu zum A-Jugendtraining gegangen und habe den Verein da dahingehend auch unterstützt.
Mhm. Was hat diesen Club zu dieser Zeit, zu dieser erfolgreichen Zeit damals ausgemacht?
Ja, man kann es vielleicht sogar ein bisschen vergleichen mit der familiären Atmosphäre, wie es hier bei den Rhein-Neckar-Löwen vorherrscht. Also das war schon ein Club, wo halt auch sehr viele Talente aus der Region gefördert wurden. Und Nachwuchs war immer groß geschrieben, weil man hatte nie das große Geld, um sich halt extern irgendwo bedienen zu können und fertige Spieler ranzuholen. Deshalb war man immer auf die gute Nachwuchsarbeit in der Region angewiesen und hat den Talenten dann auch tatsächlich die Chance gegeben. Und man hatte damals Armin Emmerich als Trainer, der halt gerade es auch sehr gut verstanden hat, junge Spieler zu entwickeln, unter anderem halt mich. Chris Armbruster ist auch so eine Größe hier beim TuS Schutterwald gewesen und er hat uns geformt und dann eben zu Bundesligaspielern gemacht.
Mhm. Ihr hattet mit Arno Ehre dann eine Zeit lang auch einen sehr berühmten Trainer bei euch. Wie gesagt, Olli Rogisch war auch mit dabei. Ich kann mir vorstellen, die Euphorie war damals ziemlich groß im kleinen und beschaulichen Schutterwald. Ging hoch her, oder?
Ja, absolut. Also ich kann mich noch sehr gut an Spiel erinnern in der kleinen Mörbeckhalle. Da waren dann 1500 Zuschauer drin. Da ist wirklich das Wasser von den Wänden gelaufen, weil da war eine Stimmung. Draußen im Foyer wurde in der Halbzeit noch geraucht. Die Rauchschwaden sind dann in die Halle reingezogen. Also das war noch Atmosphäre, wie es früher in der Dorfkneipe mehr oder weniger zuging. So kann man sich das vorstellen. Und dann sind wir irgendwann auch nach Offenburg umgezogen, in die größere Messehalle. Da hatten wir dann auch zu Spitzenspielen dann auch 6.000, 7.000 Zuschauer mit einer fantastischen Stimmung. Und das war schon einmalig zu dieser Zeit.
Ist ja undenkbar heute. Oder? Das ist noch ich stell dir mal vor, in der Sporthalle rauchst du, das ist ja
Ja, also es ist aber gut so, dass es das nicht mehr gibt, ja, denke ich. Aber früher, wie gesagt, da war das gang und gäbe in der Halbzeit, absolut, im Foyer. Da wurde Bier getrunken und ja, wie gesagt, die Rauchschwaden sind in der Halle. Man musste erstmal wieder Luft wedeln, um was zu sehen. Also es war schon wirklich sehr, sehr interessant.
Das merke ich immer, wenn ich dann hier und da mal in Österreich bin, beziehungsweise war es jetzt in Österreich auch schon seit 2 Jahren nicht mehr so. Aber das, was wir in Deutschland ja schon jahrelang haben, dass du eigentlich nirgendwo mehr rauchen darfst, das war ja in Österreich lange Zeit nicht so. Und dann bist du im Skiurlaub, bist du irgendwo rein oder was? Und dann die ganzen Klamotten, wenn du dann wieder in Deutschland warst, die konntest du alle erstmal einmal, dreimal durchwaschen, weil die einfach nach Rauch stanken. Und interessant ist ja auch die Story vom Oktoberfest, die ja dann im ersten Jahr, wo sie rauchfrei werden mussten und nicht mehr geraucht werden durfte, erstmal festgestellt haben, oh scheiße, hier riecht es nach Mensch. Also die hatten einfach ein Problem. Früher hat der Rauch das alles übertüncht. Und dann haben die halt festgestellt, das können wir so nicht lassen. Und seitdem sind auf den Vasen, auf dem Oktoberfest, überall so kleine Duftspender, die halt gewisse Gerüche dann in das Zelt streuen, weil es einfach dann nicht mehr so krass. Das habe ich gelesen, da habe ich auch nur gedacht, so was wir für Probleme haben in Deutschland zwischenzeitlich. Absoluter Wahnsinn. Was ich bemerkenswert finde, du hast gerade selber kurz angedeutet, du hast als Torwart angefangen, bist dann an den Kreis gewechselt. War es dir im Tor nicht hart genug?
Nein, das war eigentlich der Tatsache geschuldet, dass wir damals nur wenige Feldspieler hatten und ich eine gewisse Größe hatte. Wir hatten zwei Torhüter und dann hieß es, ja, du bist groß, versuch dich mal ein Jahr draußen im Feld in der A-Jugend. Und ich hatte damals eben das Glück, dass Armin Emrich damals als Spieler in Hofweier aufgehört hat und nach Schutterwald gewechselt war zu uns und eben unsere Männermannschaft übernommen hat. Der hat mich damals in der Jugend gesehen und hat gesagt, du mit deinen körperlichen Voraussetzungen, dich nehmen wir hoch zu unserer Männermannschaft, und hat mich dann fortan an den Kreis gestellt. Und so bin ich dann vom Torhüter über Rückraum links zum Kreisspieler geworden.
Du warst auch kein Kind von Traurigkeit, oder?
Ich weiß nicht, auf was du jetzt gerade anspielen möchtest.
Ja, ich habe was gelesen von so einer halbjährigen Sperre, die du mal absitzen musstest. Ja, was war denn da los, würde Stefan Raab jetzt fragen.
Ja, also in der Tat war ich mal ein halbes Jahr gesperrt wegen einer angeblichen Tätlichkeit, die ich begangen haben soll in einem Punktspiel gegen Jochen Fratz. Damals wurde aber gerade diese neue Regel mit Ausschluss eingeführt und ich war das erste Opfer der Schiedsrichter, die diese Strafe bekam. Es war so, wir hatten ein Spiel gegen TuS Essen, das war damals eine Spitzenmannschaft. Und kurz vor der Halbzeit, also wir hatten auch sehr viel mit Video schon vorbereitet damals, und unser Trainer Armin Emrich hat gesagt, wenn Jochen Fratz in den Freiwurfblock stellt, er versucht dann immer sich rumzudrehen, direkt zu werfen. Und ja, tatsächlich war es dann im Spiel so, die Situation kam, ich sah, Schole Fratz stellt sich in den Block, das heißt, er will werfen, Schiedsrichter pfeift an, ich laufe nach vorne, Schole Fratz dreht sich um, wir sind natürlich dann kollidiert. Oh. Und dann lag Schole plötzlich am Boden und ja, und ich hatte dann die Konsequenz zu tragen, wurde dann ein halbes Jahr gesperrt. Das war natürlich sehr bitter, weil das auch verbunden war mit dem Abstieg damals unserer Mannschaft, und das war natürlich für mich eine ganz harte Sache, aber wenn wir jetzt schon dabei sind, dann vielleicht greife ich jetzt auch vorweg. Ich habe auch zweimal hintereinander es geschafft, Zeitstrafen zu König zu sein in der Bundesliga. Das brauchst du mich jetzt nicht mehr zu fragen.
Hast du mein Briefing gelesen vorher?
Nein, ich wusste nicht genau, auf welche Frage oder welche Sache du anspielst, aber das sei jetzt auch an dieser Stelle gesagt. Auch das habe ich geschafft, zweimal wirklich hintereinander Zeitstrafenkönig zu sein. Ich war schon wahrscheinlich auf dem Feld ein harter Hund, aber ich denke trotzdem nicht unfair. Also mir war es halt immer wichtig, ich habe alles gegeben für den Sport und wollte halt alle Spiele gewinnen. Deshalb ist manchmal vielleicht ein bisschen zu hart zugegangen, aber wie gesagt, ja, ist halt so.
Also können wir festhalten, Olli Rogisch hat vom Besten gelernt?
Ja, ich glaube schon, dass der Olli einiges abgeschaut hat von mir. Ich hatte ihn ja auch ein bisschen trainieren dürfen eine Zeit lang. Und der Olli war auch sicherlich kein Kind von Traurigkeit.
Du warst Bundestrainer, als sein Abschiedsspiel war, oder? Ja, das war auch, das war ja auch Wahnsinn. Werden wir kurz wieder ein bisschen seriös. Wann kam denn überhaupt der Moment, in dem du gemerkt hast, Trainer ist das Richtige für dich? Du warst ja auch Spielertrainer eine Zeit lang, oder?
Ja, ich war eine Zeit lang auch in Schutterwald Spielertrainer, aber das Trainerdasein, das hat mich schon immer interessiert eigentlich oder infiziert. Ich hatte schon halt zu meiner aktiven Zeit immer wieder auch Jugendmannschaften trainiert. in meinem Heimatverein und das hat mir einfach immer Spaß gemacht und irgendwann kam dann ja mal eine Anfrage von unserem Verein, da hatten sie dann Trainer freigestellt, weil es nicht so rund lief sportlich und dann habe ich zufällig als Spielertrainer dann noch die letzten 9 Spiele, haben wir 8 gewonnen. Und dann hieß es ja natürlich, ja, wenn es schon so gut läuft, dann macht das noch ein Jahr weiter. Dann habe ich in der zweiten Liga dann noch ein weiteres Jahr Spielertrainer gemacht. Und dann sind wir aufgestiegen mit der Mannschaft in die Bundesliga. Und da war halt dann die Entscheidung für mich, jetzt nur Trainer zu bleiben oder du kehrst wieder zurück als Spieler. Aber da mir das Trainerdasein sehr viel Spaß gemacht hat und ich auch schon ja, in einem gewissen Alter war damals, habe ich mich dann für das Traineramt entschieden und bin dann so eben zum Bundesliga-Trainer geworden.
Das stelle ich mir ziemlich schwer vor. Wie trennt man das denn? Wie sagt man denn zu sich selber, komm Martin, das bringt doch nichts, ich nehme dich mal runter.
Also so, wir hatten schon noch einen Bankcoach dabei, okay, im Spiel, der mich da dahingehend unterstützt hat. Also ich konnte schon im Spiel mich sehr stark auf das Handballspiel an sich fokussieren und er hat dann auch schon mit mir zusammen gewechselt, klar, aber so die ganze Vorbereitung und auch das Training und so, das hing schon alles an mir damals. Aber wie gesagt, Roland Birnbreyer war das damals, der leider viel zu früh verstorben ist. Der hat mit mir dann diese Sache, haben wir es 2,5 Jahre, glaube ich, zusammen gemacht und das hat einfach riesen Spaß gemacht.
2002 bist du dann zum Deutschen Handballbund gewechselt, erstmal als Juniorentrainer, dann auch als Assistent von Heiner Brandt. Wie habt ihr euch verstanden, der Gummersbacher und der Schutterwalder? Weil ich kann mir eigentlich vorstellen, dass es da durchaus auch Unterschiede im Temperament gegeben hat.
Ja, also das war für mich eine spannende Zeit, als ich 2002 das Angebot bekam, zum DHB zu wechseln und die Nachwuchsmannschaft zu machen. Das war für mich überraschend. Aber habe ich natürlich sehr gerne gemacht, weil mich da sowas immer schon gereizt hat und vor allen Dingen war ich dann zum ersten Mal Profitrainer, also alles, was ich bisher gemacht hatte, war immer neben Beruf, Familie, noch Handballsport so nebenbei zu machen und da durfte ich dann zum ersten Mal wirklich das Profidasein genießen, in Anführungszeichen, und die Zusammenarbeit mit Heiner Brandt, das war für mich eine ganz tolle Sache. Ich glaube, Heiner kommt manchmal anders rüber, als er tatsächlich ist. Ich glaube, er hat eine sehr, sehr gute Seele und ist auch sehr ausgeglichen. Und klar, natürlich wirkt er manchmal mürrisch, aber vielleicht ist es auch nur seinem Schnauzbart geschuldet. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber wie gesagt, Heiner, für mich war das eine tolle Erfahrung mit ihm. Ich glaube, wir waren insgesamt 9 Jahre, durfte ich an seiner Seite arbeiten. Ich habe da sehr viel gelernt. Und das Highlight mit ihm war natürlich die gemeinsame Weltmeisterschaft 2007, wo ja auch Uli maßgeblich beteiligt war an diesem tollen Erfolg.
Ja, Heiner Brandt, absolut Legende. Ich glaube, viele Leute haben halt auch einfach immer oder werden immer dieses Bild von ihm. Du weißt direkt schon, welches ich meine. Ich glaube, es war gegen Ägypten irgendwie ein Spieler, wo er die Faust hochnimmt und die Truppen quasi hinter sich versammelt hat. Ich meine, Heiner Brandt, vielleicht die größte Trainerlegende, die der deutsche Handball nach wie vor hat. Das heißt, du hast von ihm auch viel gelernt.
Ja, klar. Also er hat wirklich einzigartige Erfolge im deutschen Handball. Er war ja als Spieler Weltmeister und als Bundestrainer. Ich glaube, das gab es im deutschen Handball noch nie. Und was mich immer fasziniert hat, Heiner war immer sehr ruhig, er war sehr besonnen und er hatte schon einen klaren Plan in der Tasche, wie er Handball spielen möchte. Er hat auch das immer sehr gut verstanden mit den Spielern, wie er die motivieren kann, wie er die zu Höchstleistungen treiben kann. Und das hat schon viel Spaß gemacht. Mhm.
2007, ganz klar, war natürlich der absolute Höhepunkt. Du hast gerade kurz gesagt, das heißt, du hast noch gearbeitet parallel, während du bei Schutterwald gespielt hast?
Ja, zu meiner Schutterwälder Zeit, als ich Bundesliga gespielt habe, habe ich noch, ich habe ein Studium damals gemacht, parallel an der Hochschule in Kehl, Verwaltungswissenschaften studiert und bin dann zum Landratsamt gewechselt. Da war ich 9 Jahre oder 10 Jahre im Umweltschutz tätig. Und das war immer parallel zu meiner aktiven Zeit. Und erst dann, wie gesagt, als das Angebot vom DHB kam, Profitrainer zu werden, konnte ich mich Gott sei Dank freistellen lassen von dieser Beamtentätigkeit beim Landratsamt. Und da war unser Chef damals wirklich sehr großzügig mit mir und hat mich dann beurlaubt, mehr oder weniger für diese Zeit. Und so konnte ich dann auch dieses Trainerdasein beim DHB ja, voll genießen.
Das heißt, du warst richtig Beamter, verbeamtet?
Jawohl, das war ich, ja.
Und wie war es dann, wenn du dann richtig arbeiten musstest?
Ja, das gibt es ja auch so einen Witz, ne? Wie viele Leute arbeiten denn? Oder man sagt nur die Hälfte, aber das ist egal. Ich muss sagen, ich hatte schon genug zu tun, so war es nicht. Und es hat mir auch riesen Spaß gemacht. Und manchmal kommt auch dieses Beamtendasein ein bisschen falsch rüber. Da wird schon auch gearbeitet, so ist es nicht. Von daher, wie gesagt, mir hat es aber auch riesen Spaß gemacht, weil ich immer mein zweites Standbein haben wollte und mir eigentlich gar nicht so vorstellen konnte, Profi zu sein, Handballprofi.
Ja, ich habe auch einen Beamten in der Familie. Mein Bruder ist auch verbeamtet auf Lebenszeit und der hört sich die Sprüche auch tagtäglich an. Also ich glaube, das gehört auch ein kleines bisschen mit dazu. Und ich muss ja auch so ehrlich sein, der ist bei der Berufsfeuerwehr. Deshalb, ich gehe mal davon aus, dass er mehr körperlich arbeitet als ich in meinem Job als Moderator beispielsweise. Deswegen gleicht sich das dann auch immer wieder ein kleines bisschen aus. 2007 dann der größte Moment deines Handballerlebens.
Es war halt ein einmaliges Erlebnis, diese Weltmeisterschaft miterleben zu dürfen und dabei sein zu dürfen, direkt praktisch mit der Mannschaft zu tun zu haben, mit Heiner Brand eben diese ganzen Dinge auf den Weg zu bringen. Und das hat riesen Spaß gemacht. Diese Euphorie, die damals ausgelöst worden war in Deutschland, das waren ja beim Endspiel dann, glaube ich, über 20 Millionen TV-Zuschauer auch. Das hat es bisher im Handball noch nie gegeben oder bis zu dem damaligen Zeitpunkt. Und das war schon eine einmalige Sache und die, ja, wird immer in meinem Gedächtnis bleiben.
Du bist dann 2011 selber Heiner Brands Nachfolger geworden. War für den deutschen Handball schon eine schwierige Zeit. Kann man vielleicht vergleichen mit Fußball um die Jahrtausendwende. Es gab jetzt keinen herausragenden Jahrgang beim DHB. Dazu hatte man so ein bisschen ja die Erfolge der Vergangenheit vielleicht im Rucksack. Konkurrenz natürlich auch stark gewesen, die einen auch so ein bisschen vielleicht sogar abgehängt hat. Wie hast du das erlebt damals?
Ja, also es war so, dass eben 2007 die Mannschaft am Höhepunkt war mit dieser Weltmeisterschaft und dann aber vielleicht es zu spät kam, dass wir immer wieder versucht haben, junge Spieler reinzuwerfen, weil wir hatten damals auch eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit. Wir waren 2004 Europameister, 2006 Europameister, unter anderem mit Uwe Gensheimer, Patrick Götzky war dabei, 2008 oder 2009 waren wir Weltmeister, Juniorenweltmeister, 2011 Juniorenweltmeister mit Henrik Pegeler beispielsweise. Und da waren auch schon damals viele große Talente, aber ich hatte es ja eingangs schon mal erwähnt, dass dieser Sprung dann, das hat einfach zu lange gedauert in Deutschland, bis diese Talente sich in der Bundesliga etabliert haben und dann eben auch zu Nationalspielern geworden sind. Und damals hatte dann Heiner Brand 2011 gesagt, ihm reicht's jetzt, er will aufhören. Und deshalb war es, glaube ich, dann für den DHB naheliegend, einen Mann zu nehmen, der sich im deutschen Handball, im Nachwuchs vor allen Dingen auskennt und diesen Wandel oder diesen Generationswechsel einleitet. Und ich kannte halt alle Nachwuchsspieler und habe deshalb dann den Zuschlag bekommen damals. Ich weiß noch, es war ein großes Bewerbungsverfahren. Wir haben uns in Düsseldorf getroffen. Ich musste da eine Präsentation halten. Es waren noch andere Kandidaten dabei und schlussendlich habe ich dann den Zuschlag bekommen und auch das war für mich eine Riesenerfahrung, waren drei tolle Jahre, auch wenn es am Schluss nicht ganz so erfolgreich war, wie wir uns das alle vorgestellt haben, aber für mich eine unglaubliche Erfahrung als Trainer, die ich nie missen möchte.
Hast du mit dieser Phase, die dann so ein bisschen gekommen ist, die du ja auch jetzt gerade angedeutet hast, hast du damit deinen Frieden gemacht?
Ja, es war für mich unglaublich hart, weil 2014, als wir dann die Olympia-Qualifikation verpasst hatten, wir hatten in Polen mit einem Tor verloren und dann das Heimspiel, das Rückspiel auch. Polen war dann später bei Olympia Vize-Olympiasieger, also wir hatten da ein denkbar schlechtes Los erwischt oder eins der schweren Lose erwischt gehabt und deshalb wurde dann damals mein Vertrag nicht mehr verlängert und ich war da schon am Hadern. Weil ja, man fühlt sich natürlich dann schon sehr stark verantwortlich und das musste ich für mich erstmal verarbeiten. Das hat mich einige schlaflose Nächte gekostet, aber schlussendlich ist halt im Mannschaftssport so, dass nicht nur alles an einem Mann dann festgemacht werden kann. Das habe ich dann irgendwann auch geschafft, dass man nicht nur mich für diese Niederlage schlussendlich dann verantwortlich machen kann, sondern schlussendlich waren auch ein paar Spieler auf dem Feld gestanden, die dann ja freie Bälle nicht reinmachen und so. Und da ist man als Trainer dann manchmal auch machtlos. Und einfach abhängig auch von solchen Situationen, die man dann auch schlussendlich gar nicht beeinflussen kann.
Ja, die Kritik war schon krass damals, ich erinnere mich da noch dran. Hat man da so ein bisschen so richtig diesen Druck gemerkt von, man sagt ja immer so schön, Deutschland, das Land mit Millionen Bundestrainern, Handball ein Volkssport, also das ist ja keine Nische, keine Bubble, sondern das ist ja schon, es gibt vielleicht nicht 83 Millionen Bundestrainer, aber auf 10 Millionen werden wir wohl schon auch kommen, denke ich.
Ja, also das hat zum Teil schon wehgetan, weil das kann man nicht völlig ausblenden, sowas. Also das braucht mir niemand erzählen, dass er sich völlig frei machen kann von solcher Kritik. Das nehme ich keinem ab. Es war halt dann schon so teilweise, da sind wir mal dann mit einer relativ jungen Mannschaft, weil ich diesen Umbruch halt einleiten wollte, mit einer relativ jungen Mannschaft nach Spanien zur Weltmeisterschaft gefahren. Dann musste ich in der Presse lesen, Deutschland fährt mit der B-Mannschaft zu diesem Turnier. Und dann am Schluss sind wir aber mit dieser tollen jungen Mannschaft Fünfter geworden. Das hat mir dann in der Seele gut getan, diesen Erfolg. Fünfter Platz, der war damals ein Erfolg für mich, mit dieser Mannschaft dann zu feiern, und es war eine tolle Sache. Aber insgesamt, wie gesagt, war Deutschland immer sehr kritisch oder ist nach wie vor sehr kritisch. Man sieht es ja auch heute noch überall im Moment, was da mit Bayern München gespielt wird. Ist natürlich auch teilweise unter der Gürtellinie, aber so ist manchmal die deutsche Mentalität leider Gottes. Anstatt dass man sich freut mit einer Mannschaft und versucht, die positiv zu unterstützen, sind wir immer sehr schnell am Kritisieren und suchen immer nur das Negative, anstatt sich an positiven Dingen zu freuen, um gemeinsam dann Erfolge zu feiern.
Also ich kann für meinen Teil sagen, ich würde mich bei Bayern München niemals über was Positives freuen. Also das kann ich dir garantieren.
Als Schalke-Fan kann ich das natürlich nachvollziehen.
Also das könnte mir nicht passieren. Also da bin ich frei von jedem Verdacht, dass ich da was gut finden würde, was Bayern München macht.
Ja, aber es macht ja keiner mit Absicht nein. Irgendwie was Schlechtes. Oder steckt ja überall ein Plan, ein Ziel dahinter. Und manchmal geht es halt gut und manchmal nicht. Und das muss man einfach auch begreifen.
Die Art und Weise jetzt, wie man sich von Julian Nagelsmann getrennt hat, die darf man auch als Nicht-Bayern-Fan durchaus kritisch betrachten, weil man ja sich mit dem Fußball ja logischerweise trotzdem auch sehr, sehr befasst. Fand ich schon irgendwie schwierig. Glaubst du, dass das schlimmer geworden ist durch Social Media und Co.?
Ja gut, in Social Media wird natürlich auch sehr viel gepostet, sehr viel anonym gepostet auch. Und da kann dann jeder schlussendlich seinen Frust abladen auf schnelle Art und Weise, wie man es in der Vergangenheit nicht konnte.
Ja, also auch Christian Prokop war auch in so einer Phase, in der er auch sehr, sehr viel einstecken musste. Wie du schon sagst, ich finde das ziemlich schade, dass das so ist. Andi Schmid, unser Captain damals, hat ja dann auch mal so ein Posting losgelassen, weil es ja hier bei den Löwen auch so gelaufen ist. Ne? Wir waren dann zweimal Deutscher Meister, Pokalsieger, und auf einmal haben wir mal zwei Jahre, die es schlecht lief, wo ich mir dann auch immer denke, die Leute sollen mal nach Kiel gucken. In Kiel gab es da zu diesem Zeitpunkt 4 Jahre ohne Titel. 4 Jahre für ein THW Kiel, das ist ja eine halbe Ewigkeit. Und da ist keiner so durchgedreht, wie das teilweise hier bei uns in Social Media. Ich glaube, das ist aber auch immer so, wenn so eine Erwartungshaltung dann steigt, ist es dann halt einfach so. Und klar, durch 2007 war die Erwartungshaltung in Deutschland natürlich, wir können jedes Jahr irgendwie Weltmeister werden. Hast du dann erstmal eine Pause gebraucht?
Ja, ich habe dann tatsächlich eine Pause gebraucht vom Handball. Habe auch in meinem Heimatverein damals dann nichts mehr gemacht. Bin dann wirklich mal ein halbes Jahr oder ein bisschen länger sogar, glaube ich, mal völlig fremdgeblieben oder weggeblieben vom Handball. Habe mir schon Spiele noch angeschaut, nach wie vor im Fernsehen natürlich, weil diese Sportart fasziniert mich einfach. Aber für mich war es mal gut, so einen gewissen Abstand zu bekommen, um dann auch für mich nochmal so ein bisschen zu reflektieren, alles, was war passiert und wie würdest du es vielleicht auch anders machen. Das waren schon Wochen, wo ich ja, damals sehr gegrübelt habe, aber der Abstand hat mir dann auch sehr gut getan. Und ich denke, war für mich auch so ein gewisser Reifeprozess, bis dann halt wieder eine Anfrage kam. Bin ich dann wieder in Schutterwald eingestiegen mit der A-Jugendmannschaft. Und das waren wieder so meine erste Gehversuche dann nach diesem Scheitern. Und es hat mir halt dann wieder Spaß gemacht. Und dann kam auch wieder die Anfrage vom DRB im Nachwuchs.
Und das finde ich interessant. Normalerweise würde man ja sagen, okay, quasi verbrannt. Ne? Also es hat als A-Bundestrainer nicht funktioniert. Das ist ja nicht üblich, dass man so jemanden dann wieder zurückholt. Ist das in dem Moment vielleicht auch das größte Kompliment gewesen, was man dir hätte machen können vom DRB?
Ja, schlussendlich glaube ich schon, hat man schon gesehen, was ich an Arbeit in der Vergangenheit im Nachwuchs geleistet habe. Und es war schon irgendwo eine gewisse Bestätigung dann da, dass nicht alles schlecht gewesen sein kann, was der Heuberger damals gemacht hat. Und von daher war ich froh, dass man sich an mich erinnert hat und ich die Chance wieder bekommen habe, zum DRB zurückzukehren.
Weil die Rolle hattest du ja vorher schon mal, haben wir ja gerade, genau. Ja, also ich finde das bemerkenswert. Ich glaube, dass man das dann auch, das tut einem ja auch gut, weil man dann ja wirklich auch merkt, okay, die Leute, die da die Entscheidungen tragen, die haben es vielleicht nicht ganz so gesehen, wie, ich nenne es jetzt mal, wie der Mob, der da draußen getobt hat.
Ja, aber es war ja nicht der Mob, der meinen Vertrag nicht verlängert hat, sondern es waren schon die Handlungen der Sohn. Aber trotzdem hat man sich besonnen, glaube ich, und hat überlegt, ja, wen könnten wir da wieder installieren. Und wie gesagt, die Arbeit der Vergangenheit hat ja gezeigt, dass es nicht ganz unerfolgreich war. Und deshalb hat man sich vielleicht besonnen und gesagt, vielleicht geben wir ihm nochmal eine Chance. Und so durfte ich dann 2018 wieder zurückkehren.
Es gibt ja schon das ein oder andere Beispiel, auch aus anderen Sportarten, wo das ganz gut funktioniert hat. Also klar, weil wir jetzt auch hier im Badischen sind, der KSC hat es ja damals auch so gemacht. Ede Becker ist dann vom Cheftrainer dann auch ins Nachwuchsleistungszentrum gewechselt. Manchmal ist es vielleicht auch einfach, dass man mal vernünftig analysiert, was einem jetzt am besten gerade gut tut. Aber wir sind ja in Deutschland schnell dabei, Leute zu verbrennen, sage ich mal, wo man dann sagt, die kann man jetzt erstmal gar nicht mehr irgendwie nehmen.
Ja, das Problem, was ich halt noch damals gesehen habe, 2011, als ich diese A-Mannschaft dann übernehmen durfte, ne, ich sollte einerseits den Generationswechsel einleiten und andererseits hat man einfach nicht die Zeit in Deutschland, auch mal 2-3 Durstjahre vielleicht zu überstehen. Du musst Jahr für Jahr praktisch Erfolg vorweisen. Das heißt, du musst unter die Top 5 und das ist uns halt damals nicht unbedingt gelungen. Aber wenn man dann sieht, 2 Jahre später, 2016, ist dann die Mannschaft mit Agur Sigurdsson Europameister geworden. Es waren dann viele Spieler, die ich dann damals schon reingeworfen hatte, die ihre Erfahrung halt sammeln mussten über 2-3 internationale Turniere, die es dann auch geschafft haben. Und das hat mich schlussendlich dann aber auch wieder irgendwo befriedigt und hat gesagt, ja, also so schlecht war der Weg dann nicht. Ich hatte vielleicht nicht unbedingt die Zeit, die man halt braucht für so einen Wandel. Und von daher war es dann für mich auch irgendwo mal abgehakt.
Aber man härtet ja auch ab wahrscheinlich, ne? Wenn man da mal einmal so in so einem Zentrum von so einer öffentlichen Kritik gestanden hat, danach kann einen nicht mehr so viel schocken, oder?
Ja klar, man nimmt nicht mehr alles für bare Münze und lässt auch manche Dinge nicht mehr an sich so ran, lässt es abprallen und dann ist es halt so und gut.
Jetzt machen wir mal einmal einen ganzen Launenwechsel und sprechen über das, was da im Sommer auf uns zukommt. Ich persönlich freue mich sehr auf diese Heim-WM, weil ich auch wirklich glaube, dass wir da richtig was reißen können. Ihr gehört zu den Favoriten, das haben wir gerade schon festgestellt. Ihr spielt die erste Gruppenphase in Hannover. Gegner dort sind dann Algerien, Tunesien und Libyen. Wie kommt das zustande, dass ihr gegen 3 afrikanische Mannschaften in der Gruppe spielen müsst?
Ja gut, die waren halt alle in unterschiedlichen Gruppentöpfen gelost. Algerien, glaube ich, war Zweiter in der Afrikameisterschaft, war dann im Lostopf 2. Tunesien war Dritter, die waren im Lostopf 3. In Libyen aus Lostopf 4 hatten wir dann auch noch zugelost bekommen. Deshalb kam diese kuriose Konstellation zustande. Aber trotzdem, glaube ich, wir werden auch diese Gegner ernst angehen. Weil wir müssen schauen, dass wir möglichst schnell in einen guten Rhythmus reinkommen und werden da versuchen, in jedem Spiel optimale Leistung zu bringen, die uns dann eben nach Magdeburg und wenn möglich halt bis nach Berlin dann bringen soll.
Das heißt, du siehst es nicht ausschließlich positiv, dass es quasi keinen Brocken gibt, wo man so ein bisschen auch mal sehen kann, wo stehen wir eigentlich jetzt gerade in dieser Phase?
Diese Brocken hatten wir uns ja jetzt deshalb auch in der Vorbereitung ausgewählt. Wir haben jetzt im ersten halben Jahr wirklich nur Hochkaräter als Gegner gehabt, um einfach auch zu sehen, wo stehen wir mit unserer Mannschaft. Da haben wir jetzt wirklich im Januar schon das Vier-Nationen-Turnier gegen Frankreich, Spanien und Portugal gespielt, was wir gewonnen hatten. Im März hatten wir zweimal gegen Dänemark gut gespielt und jetzt zuletzt gegen Ägypten zweimal 2 Siege eingefahren. Von daher war das, glaube ich, ganz gut. Und die Vorrunde, man darf Algerien, Tunesien sicherlich nicht unterschätzen. Auch die an guten Tagen sind sie gute Konkurrenz. Aber ich sage auch, wenn alles normal läuft, sollten wir unsere Gruppe gewinnen. Und dann muss man schauen in der Hauptrunde. Ich rechne sehr stark mit Frankreich und Kroatien, die dann unsere Gegner in Magdeburg sein werden. Und das ist dann vielleicht doch nochmal ein bisschen anderes Kaliber als diese 3 afrikanischen Mannschaften in der Vorrunde.
Ja, die spielen in einer Gruppe, in der Vorrunde. Frankreich, Polen und Kroatien. Da ist man dann doch froh, dass das Losglück ein bisschen hold war.
Ja gut, also das stimmt schon, dass wir da ein Stück weit Losglück hatten in der Vorrunde. Aber ja, schlussendlich, wenn man ganz vorne landen möchte, irgendwann kommen die Hochkaräter und da muss man halt gewinnen.
Aber es wird dann in Magdeburg soweit sein, wahrscheinlich, du hast es gerade gesagt, Frankreich, Kroatien, dann ist man aber auch froh, dass es dann in Magdeburg ja auch ein Handballpublikum gibt, das einen da wahrscheinlich auch wirklich echt nach vorne schreien wird, oder?
Ja, also die Magdeburger Fans sind schon sehr, sehr speziell. Das durfte ich ja schon mal erfahren. In dieser Olympia-Qualifikation 2014 hatten wir ja auch das Spiel. Da war eine unglaubliche Euphorie. Wir hatten in der Halbzeit damals noch mit 4 Toren geführt. Das kann mich noch gut entsinnen. Da stand die Halle Kopf. Und am Schluss, als es dann leider in die Hosen ging und wir mit einem Tor verloren haben, da kam dann auch Pfiffe auf. Also daran möchte ich nicht mehr denken, sondern eher positiv. Ich hoffe, dass uns das Magdeburger Publikum tragen wird, auch bei dieser Weltmeisterschaft und dann hoffentlich auch in der Hauptrunde. Und dass sie uns unterstützen und wir dann auch hier 2 Siege einfahren können.
Wer sind so die Mitfavoriten?
Ja, also ich rechne sehr stark mit Portugal. Wie schon gesagt, wenn die mit beiden Costa-Brüdern kommen, die ja schon für Lissabon international spielen, auch in der A-Mannschaft schon eine wichtige Rolle haben, dann sind die einer der Top-Favoriten. Spanien hat eine sehr gute Mannschaft, spielerisch stark, mit einem sehr guten Kreisläufer, der jetzt nach Barcelona wechselt. Das kommt ja nicht von ungefähr. Dann haben wir Ungarn, hat eine sehr kräftige, also körperlich präsente Mannschaft, spielstarke Mannschaft. Dänemark mit Arnoldsen, der in der A-Mannschaft gespielt hat. Wenn die komplett auflaufen, ist eine starke Konkurrenz. Und da gibt es wirklich nochmal 2, 3 andere Mannschaften. Schweden, Ägypten zähle ich dazu, zu diesem Favoritenkreis. Also das gibt eine ganz harte Nuss für uns. Aber wie gesagt, wir stellen uns der Aufgabe, wir freuen uns drauf und sind, glaube ich, auch konkurrenzfähig.
Was hört man so von Ticketverkäufen? Werden die Hallen da halbwegs gut gefüllt sein?
Also von Hannover habe ich schon sehr viel Gutes gehört. Da sind schon jetzt wohl im Vorverkauf so 1.500 bis 2.000 Karten schon weg. Also das wird wohl eine gute Stimmung werden. Magdeburg noch nicht so gut im Vorverkauf, aber ich denke, die Leute werden auch erstmal noch ein bisschen abwarten, wie sich die deutsche Mannschaft schlägt. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir auch in Magdeburg ein gutes Publikum haben werden. Die Halle zu füllen wird natürlich sehr schwierig.
Deutlich größer als Hannover.
Aber trotzdem glaube ich, dass eine gute Stimmung sein wird. Und wenn wir es dann tatsächlich schaffen, nach Berlin zum Viertelfinale und dann vielleicht auch Halbfinale spielen zu können, dann werden wir sicherlich auch eine gut gefüllte Max-Schmeling-Halle erleben können.
Das wird ziemlich cool. Was zeichnet denn diesen U21-Handball aus? Was glaubst du, was würdest du sagen, was deine Mannschaft auszeichnet in der Spielweise?
Ja, zum einen, wie gesagt, haben wir sehr gut individuell ausgebildete Spieler, also die wirklich auf gutem Niveau sind, jetzt auch in der Bundesliga, wie gesagt, schon oder jetzt teilweise sogar A-Mannschaft schon Luft schnuppern durften. Die sind gut ausgebildet und wir als Team können einen tollen Handball. Und wenn man sieht, dass die Jungs erst 20 Jahre alt sind, aber was die schon auf die Platte bringen, das macht schon Spaß. Ich finde es manchmal sogar einfach sogar noch schöner fürs Auge, weil es geht noch nicht so ganz viel um die Körperlichkeit. Immer nur 1 gegen 1, sondern da sieht man auch viele spielerische Elemente und das macht eigentlich auch dieser Nachwuchsleistungssport aus.
Macht dir der Job mehr Spaß als dann beispielsweise im Vergleich damals der A-Trainer-Job, weil der Druck vielleicht ein bisschen geringer ist? Also er ist ja nicht weg. Also ich höre jetzt schon wieder so ein bisschen raus. Man erwartet ja durchaus nicht viel weniger als den Titel.
Ja, also die Erwartungshaltung ist schon groß, aber das berührt mich jetzt eigentlich wenig, muss ich ehrlich sagen, weil ich will ja selber, ich habe an mich den Anspruch, mit dieser Mannschaft erfolgreich zu sein. Deshalb nehme ich es als große Herausforderung an. Und ich freue mich total drauf, die Jungs dahingehend auf diesem Weg begleiten zu dürfen und mit der Mannschaft eben erfolgreich zu sein.
Wir sind sehr, sehr gespannt drauf. Natürlich hier nochmal der klare Aufruf. Wir können jetzt leider nicht sagen, liebe Löwenfans, holt euch Tickets, es ist direkt um die Ecke. Das wäre nicht die Wahrheit. Aber wir wissen ja, dass unsere Löwenfans sehr, sehr reisefreudig sind. Und da, dass er natürlich auch mitten in die Pause geht, in der ja jetzt hier auch bei den Löwen nicht so viel los ist. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Löwenfan, der Bock hat, da mit am Start zu sein. Aber auf jeden Fall, wir wissen ja auch, dass wir in Deutschland insgesamt auch gehört werden. Es wird sich lohnen, dort mit am Start zu sein. Ich persönlich bin auch mit am Start. Ich bin die Woche mit dabei. Freue mich brutal drauf, weil ich auch einfach glaube, dass da was geht. Also ich hoffe, dass die große Unterstützung von all euch, von allen Fans da draußen auch mit am Start ist, dass ihr euch die Tickets kauft und mit zur Heim-WM kommt. Erst in Hannover, dann in Magdeburg und die Finalrunde, die gibt's dann in Berlin. Martin, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
Ja, ich sag vielen Dank nochmal für die Einladung, hat mir richtig Spaß gemacht.
Ich hoffe, wir haben dich nicht so arg gelöchert.
Ja, alles gut, alles gut.
Überragend. Ihr könnt unseren Podcast weiterhin abonnieren auf all diesen ganzen Portalen, wo die Podcasts laufen. Und wir haben wieder hier unsere tollen Löwenfunktassen. Wollen wir die eigentlich, packen wir die jetzt mal in den Fanshop eigentlich? Rüdiger, wir werden immer mal wieder angeschrieben auf diese Löwenfunktassen.
Hä? Muttertagstasse.
Ach so, stimmt, es gibt erstmal eine Muttertagstasse. Ja, stimmt. Wir gehen auf jeden Fall das mal an, Löwenfunktassen in den Fanshop zu packen. Martin, vielen, vielen Dank. Und dann sehen wir uns im Sommer spätestens wieder. Und an euch Löwenfans, wir sehen uns gegen Magdeburg am Muttertag. Holt euch noch Tickets. Es ist das, wenn man die 5 Spiele zurückrechnet, wird es das 4. Spiel sein, das eine 5-stellige Zuschauerzahl hat für die Rhein-Neckar-Löwen. Wahrscheinlich das 2. hintereinander ausverkauft. Ich glaube nicht, dass ich noch mehr Werbung machen muss für kommenden Sonntag. Wir wollen Magdeburg ärgern und das Ganze geht nur mit euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Das war Löwenfunk, eine gemeinsame Produktion der Rhein-Neckar-Löwen und RPR1. Präsentiert von der WTG-Gruppe. Neue Folgen erscheinen alle 2 Wochen, überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.